Ja, Thomas, ja, hallo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres super tollen Männerkompass. Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Q und ich haben uns heute auf wieder mal ein ganz konkretes Thema rausgegriffen, haben uns mal von unserem großen Themenboard was geschnappt und gesagt, hier, da könnten wir mal ein bisschen in die Tiefe gehen und wir könnten mal ein bisschen schauen, dass wir unserer Zuhörerschaft einen gewissen Nutzen präsentieren. Und zwar haben wir uns heute das Thema Empathie, Mitgefühl, Mitleid und Barmherzigkeit genommen und uns quasi damit beschäftigt, was ist das überhaupt? Wie definiert sich das? Was kann man damit machen? Wie ist das im Alltag? Und was hättet ihr davon oder was könnten unsere Zuhörer davon haben, wenn wir das beleuchten? Wenn wir uns quasi die Vaterrolle anschauen, was ist da der Unterschied zwischen Mitleid haben mit dem Kind und Mitgefühl zeigen? Wie verändert das, wie ein Sohn oder eine Tochter Rückschläge erlebt zum Beispiel, ja, oder in der Partnerschaft? Wie ist das zwischen Zuhören und Mitleiden mit echtem Dasein? Oder wie ist das im Führungsalltag? Wie ist das in der Selbstführung für mich selbst? Oder wie kriegen wir eine sprachliche Schärfe hin? Das waren so die Ideen, die wir dazu hatten. Hi Q, schön, dass du da bist.
Ja, hi Jörg, du hast es so schön jetzt eröffnet. Ich habe dir gerne gelauscht.
Ja, du musst jetzt leider was sagen.
Wir machen das unserem, nicht zu zweit. Laut unserem Vorbereitung und unserem Skript ist es so, dass ich zum Einstieg eine kleine Geschichte erzähle, die wir erst zusammen vor einigen Wochen erlebt haben. Und der so diese kleine Geschichte war so der Aufhänger für uns zu sagen, das ist ein Thema, das sollten wir uns auch annehmen. Und Hintergrund ist, dass es
eine Beobachtung aus dem Alltag.
Es gab eine Altersbeobachtung bei einer anderen Person und ich habe dieser anderen Person eine Rückmeldung gegeben, die eher auch durchaus was Konfrontatives hatte. Ich habe der etwas zurückgespiegelt und habe gesagt, hier ist etwas, das sollst du dir nochmal näher anschauen. Und wir haben dann im Nachgang darüber gesprochen und ich sagte, dass es aus meiner Sicht, obwohl es etwas Konfrontatives war und obwohl man umgangssprachlich sagen könnte, ja, du hast kritisiert, habe ich gesagt, aus meiner Sicht war das Mitgefühl, weil ich habe diesem Menschen etwas Wichtiges geteilt, was im Kontext zu seiner Persönlichkeitsentwicklung durchaus von Bedeutung sein kann. Und ich hätte es ja auch sein lassen können und hätte sagen können, ja, die Person sehe ich ab dem und dem gar nicht mehr und dann ist sie weg aus meinem Leben und dann, ne, aber ich habe mir gesagt, nee, es braucht, wenn das wahrhaftig sein soll, was ich mache und wenn das auch für diese Person wichtig ist, fürs weitere Leben, braucht es diese Rückmeldung. Und da habe ich mich dazu entschlossen, dass, obwohl es konfrontativ war und obwohl man auch sagen könnte, das war Kritik, habe ich die Person ja nicht bloß kritisiert, sondern ich habe ja Optionen geboten, also wie und Alternativen in der Handlung. Und wir hatten das im Gespräch zwischen Jörg und mir und es fiel meinerseits das Begriff und das Wort Mitgefühl. Und Jörg sagte, ach interessant, ich habe da einen anderen Blick drauf. Oder ich habe da eine ganz andere Perspektive. Und da haben wir gesagt, ja, dann lass uns darüber sprechen. Dann machen wir das zwischen uns Thema und teilen das mit euch und ihr bekommt das mit, wie wir das auch unter uns diskutieren.
Ja, wie wir auch verschiedene Perspektiven aufgreifen, wie wir verschiedene Sichtweisen und Meinungen auffassen. Es war also quasi ein Was ich heute schon sagen kann, bevor wir einsteigen in die Definition, ja, habe ich wahrgenommen, dass du, Q, mit deinem reinen Herzen eine sehr, sehr positive Absicht verfolgt hast. Dem gegenüber stand aber auch quasi das, was ich gehört habe, also was quasi du formuliert hast, was du gesagt hast und so, wo mein Gehirn etwas anderes draus gemacht hat, als ich dann nämlich nachfragte, warum hast du das gemacht? Ja, das war für mich ein Akt des Mitgefühls. Hat mein Gehirn das nicht zusammengebracht, sozusagen. Ne? Ich weiß ja um deine Absicht, um dieses positive, lebensbejahende innere Haltung. Und mein Gefühl hat sozusagen aus dem, also meine Beobachtungsinterpretation hat mein Gehirn draus gemacht, nee, das ist doch kein Mitgefühl, wenn ich jemanden so konfrontiere. Hm. Also da war in mir, du hast das letzte Mal so schön gesagt, da war so ein Widerstand gegen irgendwas anderes in der letzten Folge. Hm. Und in diesem Fall ging es mir so, dass ich dachte, boah, nee, das geht ja nicht, das kriege ich gar nicht zusammen. Mitgefühl ist für mich was ganz anderes. Und das war dann quasi für uns der Aufhänger zu sagen, nee, komm, das müssen wir uns mal genauer anschauen. Was ist denn jetzt super. Eigentlich konkret der Unterschied zwischen Mitgefühl, Mitleid und Empathie? Man könnte natürlich jetzt auch ein kommunikatives Thema draus machen und sagen, bevor ich dem anderen überhaupt etwas sage, weil du hast ja gesagt, die Person ist nur temporär in deinem Leben, die ist dann wieder weg. Ich habe den Anspruch an Wahrhaftigkeit, an mich selber, ne? Und ich will das quasi die Welle surfen, wo sie da ist. Wenn die Person dann wieder weg ist, ist die Chance vorbei, ja. Dann müsste ich ja theoretisch erstmal die andere Person fragen. Darf ich dir das mal geben? Ein Feedback oder eine Rückmeldung? Vielleicht interessiert die andere Person das ja gar nicht. Du sagst, du kannst du machen, ja, aber hier ist gleich der Mülleimer nebenan, da kann das direkt rein.
Ja,
das wie so ein Werbeflyer, so eine ungefragte Werbung, die dann direkt in die Papiertonne wandert. Aber das war nicht der Ansatz, weil darum, also das können wir vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt nochmal machen, aber das war jetzt nicht das Thema, sondern eher dieses Thema, was ist denn, was ist das denn, dieser Unterschied? Was ist denn das eigentlich? Weil da sind ja so mehrere Begriffe so nah beieinander. Dieses Empathie-Ding, ja, dieses Mitleid, dieses Mitgefühl, dieses Barmherzige, was da so eher aus der kirchlichen oder religiösen Richtung kommt, weil es ja in vielen Religionen zu finden ist. Da mal ein bisschen genauer drauf zu schauen und vielleicht gucken wir uns mal ein bisschen mit die Definitionen an als erstes.
Ja, fertig.
Bevor wir dann nochmal in unsere Interpretation gehen. Wir haben im Vorfeld das mal ein bisschen zusammengetragen und fachliche Definitionen versucht. Also wir sind keine Fachpersonen als solches. Ja, wir versuchen ein Angebot zu machen, was definierend vielleicht hilfreich sein könnte zum Verständnis. Wir haben sozusagen die Idee, über Definitionen statt, also es geht nicht um wissenschaftlichen Anspruch. Also fangen wir mal an mit der Empathie. In den Schuhen des anderen gehen zu können, durch die Augen des anderen sehen zu können, hieß es mal als in Anführungszeichen gesetzt.
Als Bild,
genau, so als ja. Und wir haben jetzt in der Beschäftigung mit der Definition folgende Definition gefunden, ja, also die oder zusammengestellt. Empathie ist die Fähigkeit, Gedanken, Gefühle und Motive eines anderen Menschen zu erkennen, nachzuvollziehen und angemessen darauf zu reagieren. Auf der einen Seite kognitiv, also verstehend, und auf der anderen Seite affektiv, emotional mitschwingend vielleicht. Empathie ist zunächst neutral, also eine Fähigkeit zur Wahrnehmung und zur Resonanz. Sie ist kein Handlungsimpuls. Es ist also erstmal nur ein Wahrnehmen und ich könnte darauf reagieren, muss aber nicht. Ja, oder ich kann mitschwingen. Die Neurowissenschaftlerin Tanja Singer unterscheidet dabei zwischen empathischem Stress. Man übernimmt das Leid des anderen und läuft Gefahr, sich selbst zu verlieren, bis hin zur Erschöpfung und Burnout. Also ich, ohne dass ich im Außen etwas mache, kann ich innerlich in Stress geraten, weil ich das Leid des anderen übernehme, das sich auf mich selbst überträgt und ich dadurch in Richtung Erschöpfung und Burnout komme. In einer gesünderen, handlungsfähigen Form von Mitgefühl.
Ja.
Aber was ist jetzt Mitgefühl?
Mitgefühl ist die emotionale Reaktion, die aus Empathie entstehen kann, wenn sie sich mit Wärme und Fürsorge verbindet. Und nach der Neurowissenschaftlerin Singer und Klimeki ist das Mitgefühl motivational. Es aktiviert prosoziales Verhalten, ohne dass man sich im Leid des anderen verliert. Kurz zusammengefasst, Empathie fühlt den Schmerz des anderen mit und Mitgefühl will ihn lindern, bleibt dabei aber bei sich selbst stabil. Mitgefühl gilt in der Forschung als sozusagen die gesunde und nicht erschöpfende Variante des Mitgefühls. Also wenn ich Mitgefühl.
Ich fühle den anderen, ich habe eine Resonanz, eine Wahrnehmung. Ja,
und ich kann bei mir bleiben.
Ja.
Das wird aber manchmal als kalt empfunden. Also ich kann mich an eine Sache erinnern, beispielsweise mit dem Dalai Lama, da wurde dann ihm auch gesagt, dass er da kalt reagiert hat, also weil er einen kurzen Moment sich dieser Person zugewendet hat.
Ja.
Als ein Beispiel, was mir gerade kommt. Ne? Aber das kann man auch täglich erleben. Wendet sich der Person zu und sagt, ne, also zeigt sich empathisch.
Aufmerksamkeit,
und, Mitgefühl. Aber dann wendet er sich auch wieder ab und geht zum nächsten Thema.
Ja.
Und da wurde ihm vorgeworfen, dass er zu kalt wäre.
Da müssen wir vielleicht nochmal den Unterschied auch machen, also was das bedeutet. Also was wir bis jetzt haben, ist Empathie. Ich bin fähig, etwas wahrzunehmen und in Resonanz zu gehen, in irgendwie eine innere Schwingung zu kommen, wo ich aufpassen muss, dass ich nicht ausbrenne, weil ich quasi aus der Empathie heraus ins Mitgefühl gehen kann, zu sagen, ich nehme das wahr, ich fühle das. Das stresst bis hin zu, es stresst mich, ja. Ich will es vielleicht auch lösen. Aber, und jetzt kommt quasi die Überleitung zum Mitleid, ja. Mitleid ist also nach dieser Definition eine eher passive, oft distanzierte Reaktion auf fremdes Leid von oben herab. Also Mitleid hat schnell die Gefahr, dass man sozusagen so ein von oben unten Gefühl kreiert, wenn ich, ach du armer Kleiner, in Klammern schon, ja. Ne, ist das ja schon da, von oben herab, wie es in anderen Quellen heißt. Mitleid zieht einen mit hinein, ohne zu stärken. Es entsteht ein Machtgefälle auf der einen Seite, also der Mitleidende oben, der Bemitleidete unten. Anders als beim Mitgefühl mündet das Mitleid selten in konkrete, hilfreiche Handlungen. Es bleibt oft bei der gefühlten Betroffenheit stehen. Also letztlich, ach du Armer, ich leide mit.
Ja.
Sagt dir das Wort auch schon. Ja, ich, wenn du traurig bist, bin ich am Ende auch mit traurig. Am Ende sind wir beide traurig. Das wäre sozusagen die Abgrenzung zum Mitgefühl.
Ja.
Ich leide mit. Ich bin sozusagen im selben Gefühl wie du. Die positive Variante wäre also demnach vom Mitleid wäre die Mitfreude. Also ich bin in derselben Freude wie du.
Ja, das ist.
Das ist auf der anderen Seite ja etwas sehr Schönes, etwas Verbindendes.
Schön, ja.
Gerade wenn wir jetzt an die gerade zu Ende gegangene WM denken, wo sich alle im Stadion, oder nicht alle, sondern 50-50, ja, die eine Hälfte, die freut sich total und alle freuen sich mit, wäre dann die Mitfreude. Und auf der anderen Hälfte des Stadions stehen die Mitleidenden, die leiden alle miteinander, so unter dem Verlust des Titels oder unter dem verpassten Titel. Soweit die These, soweit die Theorie, ob das jetzt tatsächlich so ist, ne? Aber mal so als Bild aufgemacht. Mitleid kann gut sein, weil das ja auch was Verbindendes hat in so einem Stadion, wenn man sagt, oh, wir sind jetzt hier miteinander und wir sind hier aber Team Grün und die anderen sind Team Blau. Und gleichzeitig hat es ja auch was Trennendes, weil die anderen freuen sich ja und wir nicht. Ich kann mich nicht mit den anderen freuen, wenn ich im Mitleid stecke, also wenn ich selber. Verstehst du, was ich meine? Wenn ich selber down bin, kann ich dem anderen die Freude gönnen?
Ich kenne auch dieses Gefühl dessen, dass ich mich leider nicht mitfreuen kann. Ne? Es kann natürlich auch was mit Neid und Missgunst zu tun haben. Ne?
Ja, das spielt da sicher mit rein. So, aber lass uns erstmal noch die Definition zu Ende machen.
Wir kommen zur Barmherzigkeit. Also da ist es so, dass etymologisch, also sprachlich, kommt es ursprünglich wohl aus dem Althochdeutschen von Barm. Und das war da der Schoß oder der Busen. Und Herzi für Herz. Und also wörtlich ein Herz, das sich der Not eines anderen öffnet und ihn sozusagen in den Schoß mit hineinnimmt, also in die Obhut.
In den Barm.
Ja. Barmherzigkeit gilt theologisch, also im Christentum, wie auch so auch im Judentum, im Islam, im Buddhismus, Hinduismus, das ist eine der höchsten Tugenden. Und sie geht über die individuelle Gefühlsregung hinaus und beschreibt eine grundlegende, oft religiös oder ethisch begründete Haltung, mildtätig und verzeihend vor allen Dingen gegenüber Not und Schuld zu handeln, unabhängig davon, ob man dem anderen wohlgesonnen ist oder nicht.
Das finde ich einen spannenden Punkt. Also erstmal das Wortdings, also die Worterläuterung, Barm, für dieses irgendwas Schoßartiges Busenschoß, etwas, das ich körperlich also platziert und öffnen kann, das Wort und dann diese Fähigkeit sozusagen, also es ist in allen großen Religionen drin, in allen 5 großen Weltreligionen, wird es als die höchste Stufe angesehen, weil es, und das ist jetzt der letzte Punkt da, unabhängig, ob ich dich mag oder nicht mag, ich dich quasi in mein Herz nehmen kann, sozusagen.
Was ist das für eine Kraft, ne?
Was muss ich dafür tun, vor allen
Dingen?
Wenn ich das machen will, wenn ich sozusagen dich als mein Gegenüber bedingungslos in mein Herz nehmen will, würde es eher bedeuten, Barmherzigkeit, ohne irgendeine Bedingung zu stellen, zu sagen, egal ob du Mann, Frau bist, alt, jung, weiß, schwarz, dunkelgrün, egal, gesund, krank, ich nehme dich in mein Herz. Und das bedeutet, ich muss dafür, in meiner Welt, jetzt bin ich auf deine Position gespannt, da haben wir nämlich meine Lieblingsformulierung schon wieder, in meiner Welt, muss ich mein Ich ja quasi außen vor lassen, irgendwie beiseite stellen, weil ich als ich definiere ja zum Beispiel, keine Ahnung, meine Vorlieben, meine Abneigungen, ich mag das und das und das mag ich nicht. Ich mag, keine Ahnung, ja, immer Sauberkeit und nicht Schmutz zum Beispiel. Ich mag, keine Ahnung, geschnittene, frisierte Haare und nicht lange Fingernägel. Ich mag Hygiene und Ekel und komme vielleicht auch an bestimmte Emotionen, also Angst, Widerstände, Ekel und so. Und das alles muss ich außen vor lassen. Ich kann das vielleicht wahrnehmen, aber mich nicht aufhalten zu lassen, den anderen dennoch in mein Herz zu nehmen. Verstehst du, was ich meine? Das finde ich so die fette Leistung.
Wir sind ja vielleicht oft in der Wahrnehmung unterschiedlicher Meinung, aber an der Stelle kann ich das alles genauso, wie du es jetzt gerade geschildert hast und wiedergegeben hast, fast 1:1 auch sagen, genauso geht es mir da ebenfalls, dieselben Beobachtungen, mir geht's, also wir haben dieselbe, auch die inneren Bilder, die mir kommen, ne, die, und da ist ja vielleicht der Dreck auf der Hose und die langen Haare und die ungeschnittenen Fingernägel sind ja da vielleicht noch das, wo es noch geht. Also solange es sich im deutschen weißen Planquadrat bewegt, geht ja alles noch irgendwie.
Naja, ich weiß gar nicht, ob ich das so auf eine Nation abstellen kann oder will, aber Planquadrat gefällt mir insofern, weil ich gerade den Bogen zur Empathie schlagen wollte. Wenn ich empathisch bin, sehe ich die Hose, die Haare, die Nägel und kann mich aber gesund abgrenzen, wie die Empathie sagt, dieses Mitgefühl, ich nehme das wahr, ach guck mal, du hast ja ich sehe deine schmutzige Hose, ich könnte jetzt überheblich werden, in Anführungszeichen, und mitleiden, ach du Arme, hast du eine schmutzige Hose und keinen, der dir die Haare schneidet, das wäre die böse Mitleidvariante oder die unangenehme, ich weiß nicht, unangebrachte, und die andere aber, und das wollte ich sagen, ist, mitfühlend, empathisch könnte ich mich ja gesund abgrenzen und sagen, na gut, sind ja deine Fingernägel, ist ja deine Hose, darfst du ja machen, wie du willst. Und grenzt mich ab, verstehst du innerlich? Bleib bei mir, stresst mich zwar vielleicht ein bisschen, dieses empathische Stressding, stresst mich zwar, aber ich kann mich abgrenzen. Bei der Barmherzigkeit hingegen würde ich sozusagen dich in mein Herz nehmen und dir alles geben, was ich habe, damit es dir besser geht.
Ja, bei dem, was du, wie du jetzt gerade diesen Prozess der Abgrenzung beschrieben hast, da spürte ich schon so ein Element von Gleichgültigkeit, was da schon mit reingeht. Mhm. Ne?
Genau.
Was es aber nie ist. Mhm. Ne? Und dieses Barmherzigkeit, das Schwierige bei der Barmherzigkeit ist, ich glaube, das kann ja auch theologisch diskutiert werden, ist, dass erst wenn man es jetzt mal im christlichen Kontext sieht, es einerseits die Grundlage ist für unser heutiges Sozialsystem und auf der anderen Seite es seit langer, langer Zeit auf den Schultern von Menschen ruht, die meistens weiblichen Geschlechts sind, Und was auch von der Vergütung her nach wie vor so ist, dass es schlecht bezahlt ist. Ne? Also die sogenannte heute moderner Sprech ist Care-Tätigkeit, ne? Nach wie vor. Also alles, was der Barmherzigkeitssektor betrifft, ist schlecht bezahlt oder er wird auch noch abgestraft. Ne? Also wieso kannst du dieser Person vergeben? Warum gibt es zum Beispiel eine Amnestie zum Beispiel, finde ich, das ist so ein Akt der Barmherzigkeit, ja. Wenn man sagt, oder da ist der gnädige König, Fürst, der sagt, ja, ich vergebe dieser Person, die hier an sich beide Hände abgehakt bekommen müsste.
Du musst
aber
ja gar nicht so
die
weit
Mutter hat den einzigen Sohn, ne?
Ja, du musst ja gar nicht so weit zurückgehen. Das gibt's ja heute auch noch, wenn ein neuer Präsident, ne, macht erstmal hier große Begnadigung.
Ja, eine Begnadigung, ne? Ist das eine Begnadigung?
Gnade steckt dort quasi auch mit drin.
Ja.
Gnade vor Recht ergehen lassen.
Gnade vor Recht ergehen lassen.
Wie schwer das ist, wenn ich mir dann quasi vorstelle, Mörder, Vergewaltiger, Kinder, irgendwas, werden freigelassen, begnadigt und dürfen dann wieder draußen rumlaufen.
Ja.
Für die selbst, also ich frage mich dann immer, ist das für die selbst ein Ding? Also, reflektieren die da drüber? Oder ist das nur für die anderen eine Gefahr, also für eine Beängstigung, weil die ja dann denken, oh Gott, guck mal, die laufen jetzt hier alle, ne? Ja. Meine Kinder und so.
Mhm. Aber jetzt kann man natürlich eine Rechnung aufmachen, dass ja von allen Täter, die meisten sind Täter, 98% oder so, da ist der Bereich, wir müssen uns jetzt nicht ewig dran aufhalten, aber der Bereich ist ja auch wieder vom Prozentsatz her sehr, sehr, sehr gering, sondern die größte Zahl der Täter
reflektieren, oder
sind
was?
Andere, die extremen Gewalttäter, die so genau das ausüben, was halt auch gesellschaftlich so krass geächtet ist. Ne? Ja, oder was gesellschaftlich mit einer ganz großen Scham belegt ist. Ne? Ja, gut. Okay.
Ich wollte jetzt nur noch mal abschließend zu der Definition eine kleine Abgrenzung machen und das versuchen in so einem Satz, ja, also was Empathie ist. Empathie als Wahrnehmen und Mitschwingen, also als eine reine Fähigkeit von Wahrnehmen und Mitschwingen. Mhm. Das Mitgefühl ist dann Mitschwingen und Handeln wollen, ohne sich selber zu verlieren.
Ja.
Das Mitleid ist Mitschwingen ohne zu handeln, also passiv, distanziert. Und die Barmherzigkeit, die gelebte, oft ethisch-religiös verankerte Handlung selbst, also das aus Haltung wird Tat. Witzig oder interessant vielleicht noch Side Fact, wie meine Kinder so schön sagen, der Philosoph Wilhelm Schmidt mit D, prägte den Gegenbegriff Ekpathie, die bewusste Fähigkeit, sich von fremden Gefühlen abzugrenzen, ohne gleichgültig zu werden.
Ja.
Für Männer in Führungsverantwortung ein spannender Anknüpfpunkt vielleicht. Genau. Aber die große Frage ist jetzt, was ist in welchen Situationen dran? Was könnte für wen nützlich sein? Dieses Wissen, hast du ja gesagt, ja?
Ja, ich habe gerade auch noch ein Ding. Es ist auch spannend, dass zum Beispiel der Nietzsche, der war einer der schärfsten Kritiker dieses Mitleides, weil er sagte, es ist eine Schwächung als Sklavenmoral. Und zwar, die den Leidenden in seiner Schwäche bestätigt, statt ihn zu stärken, also nicht in der Schwäche zu stärken, sondern sozusagen, heute würden wir sagen, Ressourcen aufzuzeigen, ne? Und zu sagen, guck mal, du hast aber trotzdem noch, du kannst aus der Opferrolle rausgehen. Mhm. Wir haben trotzdem
deine Frau
die
hat dich zwar verlassen, aber du hast deine Kinder noch, zum Beispiel, ne? Oder hast deine Wohnung zwar verloren, aber hast noch Klamotten am Leib. Oder irgendwie so.
Na?
Ja.
Oder ja, dir geht's scheiße, aber du hast dir Unterstützung geholt, ne?
Ja, das genau.
Zum Beispiel. Toll.
Ja, genau. Du fühlst dich allein, bist es aber nicht.
Ja.
Obwohl die Fanta 4 das anders besungen haben.
Ich weiß gerade, bei welchem Song du bist.
Du fühlst dich nicht nur allein, Mann, du bist es. Drum lass das Gejammer sein, denn so ist es.
Ja, da hast du die echte Textsicherheit an der Stelle. Ne?
Kleiner Abschweif.
Ja.
Ja, also vielleicht nochmal zum Thema Nutzen oder Alltag.
Ja, ich habe Nutzen ist eins, was mich auch beschäftigt ist. Und zwar, ich habe bis vor 10 Jahren diese Differenzierung überhaupt gar nicht gewusst. Also ich habe die erst in den vergangenen 10 Jahren gelernt, das zu differenzieren, da zu unterscheiden. Ich wusste zwar, dass es da etwas gibt und dass da unterschieden wird, aber was genau, wie genau und was sich dahinter verbirgt, auch sprachlich und wann ich sprachlich etwas einsetze und vor allen Dingen, also wie kann ich das in mir entwickeln, dass ich mitfühlend bin? Und wie kriege ich es innerlich hin, dass ich differenziere zwischen, das war jetzt gerade ein Akt von Mitleid, das war ein Akt von Mitgefühl, hier ist Barmherzigkeit gefordert, ja, und hier an der Stelle ist, weil ich zum Beispiel gerade, ich sage jetzt mal, Thema im Team, Thema in der Führung, hier ist es wichtig, empathisch zu sein und auch schon meinen Empathiesensor schon vorher einzustellen, also schon vorher auf Empfang zu gehen. Ne? Ich hatte jetzt an einer anderen Stelle eine Person zugehört, die in Japan lebt und der meinte, ne, die kriegen das sowieso mit.
Wer die?
Ne? Also die Japaner kriegen das sowieso mit, wenn es dir scheiße geht. Dann wäre nochmal die interessante Frage, kriegen es da anteilig mehr die Frauen mit oder mehr die Männer? Aber grundsätzlich ne, kollektiv orientierte Gesellschaft, eine Gesellschaft, wo die Gruppe ganz wichtig ist, also dass es der Gruppe wichtig geht, bedeutet also, ich muss halt immer ein Ohr, ein Auge, einen Sensor dafür haben, was ist bei den anderen los. Wir haben ja ein anderes Konzept hier. Bei uns ja, ist
wir müssen
bei
uns das erst antrainieren. Aber vielleicht ist jetzt auch die Zeit, das
Individuum
zu trainieren.
Das ist eine gute Zeit, um zu trainieren.
Und, genau, ja. Weil vielleicht ist jetzt auch, sagen wir mal, auch das gesellschaftlich dran, ist so mein Eindruck, dass wir ein bisschen mehr mit diesen inneren Themen arbeiten, weil im Außen nicht mehr allzu viel geht, beziehungsweise im Außen es gerade ein bisschen runtergeht und wir dort nicht mehr die Weltmeister werden können oder sein können, haben wir ja jetzt gerade auch wieder an der WM gesehen. Von daher fand ich es jetzt schön, dass du da nochmal eine schöne Vorlage gemacht hast mit den Japanern. Und was ich da gut finde, ist dieses Differenzieren. Also was ist der Nutzen? Ja, was nützt es mir, wenn ich mich damit beschäftige? Ich lerne zu differenzieren. Wäre für mich das erste Schritt 1. Ich kann differenzieren zwischen 1, 2, 3 und 4. Was ist was? Empathie, Mitgefühl, ja. Mitleid und Barmherzigkeit. Ich kann unterscheiden. Im Schritt 2 kann ich es wahrnehmen. Ich kann reflektieren, was gerade vielleicht in mir da ist.
Ja.
Und ich kann sozusagen im Schritt 3 in der nächsten Reifestufe vielleicht Einfluss nehmen auf das, was da in mir da ist und vielleicht auch sogar entscheiden, was ist jetzt für mich die bessere Haltung? Mhm. Ist es jetzt gesünder, mich abzugrenzen? Ist es jetzt, habe ich die Ressourcen, mich so einzulassen, dass ich barmherzig sein kann? Oder das wäre die Königsdisziplin, ja? Oder muss ich mich jetzt vielleicht sogar mal überheben, weil sonst der andere das immer gemacht hat, als eine Art Ausgleich? Und dann im Schritt 4 das Ganze anzuwenden. Das fand ich irgendwie eine coole Vorlage, die du gerade gemacht hast.
Ich finde auch bei dem, du hast es gerade beschrieben, und da war eine Stelle, wo ich mir sagte, weil die Entscheidung, kann ich das jetzt überhaupt, ist ja auch eine energetische Entscheidung. Das heißt also, habe ich überhaupt das innere Volumen, mich jetzt diesen Falles anzunehmen?
Ja.
Also kann ich mir selber gerade so viel, und das ist nämlich für mich die spannendste Rückkopplung, ich kann ja das mit niemand anderem tun, wenn ich es nicht selber mit mir kann. Das heißt also auch mit dem, was an mir eklig, scheiße, vielleicht blöd und doof ist oder wo ich mich selber im Zweifel bin oder nicht stark genug fühle und da für mich selber Mitgefühl aufbringen kann und kann sagen, ja, das ist etwas, ne, wo ich hier an der Stelle mich doch mir selber öffnen kann und kann sagen, ja, es an sich, ich würde da gerne viel, viel, viel anders sein wollen oder stärker oder besser, aber ich bin's ne. Und es ist etwas, dem ich mit Mitgefühl begegnen kann und mich selber, jetzt bringe ich auch mal diesen Begriff mit rein, mich selber annehmen kann und mit mir selber, auch wenn es ein gestresster sprachlich ist, manche reiten da so drauf rum und haben da auch ein Geschäftsmodell draus gemacht, also dass ich mir mit Selbstliebe begegnen kann. Sagen, ich nehme mich mit all dem an. Also dieses Volumen aufzubringen und dann zu sagen, okay, und weil ich dieses innere Volumen habe, kann ich auch damit auf einen anderen Menschen zugehen oder auf eine Gruppe oder eine ganze Nation, ne?
Ja, wunderbar. Du setzt dann quasi nochmal einen davor und sagst, bevor ich das im Außen anwende, kann ich es auch auf mich selber anwenden. Dieses Wahrnehmen, dieses Erkennen, dieses Differenzieren und Anwenden, nämlich selber mit mir empathisch zu sein, selber mit mir Mitgefühl zu haben, selber zu erkennen, wann rutsche ich ab ins Mitleid, spalte meine, wer bin ich, Team in überheblich und, ne, also einer überhebt sich und sagt, ach du Kleine, hast jetzt hier, bist das Opfer. das läuft ja auch in mir ab, bis hin zur Barmherzigkeit, mich selbst anzunehmen, mich selbst zu lieben, wie du gerade gesagt hast, dieses Geschäftsmodell, mich selbst zu lieben, wie ich bin, mich selbst anzunehmen, ohne Bedingungen zu stellen und zu sagen, hey, das ist gerade so, es darf auch so sein und das ist ein Anteil von dir und der darf auch da sein. Und nur weil der da ist, heißt das nicht, dass der andere nicht mehr da ist, der Positive, ja, der Nichtgewandte, sondern der gehört vielleicht sogar zur Vollkommenheit, der gehört vielleicht sogar zur Ganzheit, gehört vielleicht sogar dazu, dass es nicht nur den Tollen, den Starken, den Schönen oder den Menschen nach außen gibt, sondern dass es auch nach innen möglicherweise den Unsicheren gibt. Und den darf es auch nach außen geben natürlich, aber ich spiele gerade mit der Dualität zwischen aktiv-passiv, hell-dunkel, und als Ganzheitsbild, das ist also auch den Unsicheren gibt, Anteil in mir.
Ja. Weißt du, was mir gerade durch den Kopf ging, dass es jetzt bestimmt Zuhörende gibt, die sich fragen, wie haben die beiden das hingekriegt, dass sie das so gut wissen und dass sie darüber sprechen können und wie kriegen die das hin, dass sie sich selber so annehmen können, dass sie sowas haben wie Selbstmitgefühl, vielleicht sogar auch Barmherzigkeit mit sich selber und können so mit anderen so sein. Ja. Wie machen die denn das? Was? Wie haben die beiden das hingekriegt? Der Jörg und der Q, ob die jetzt vielleicht mal sagen, wie man das auch macht?
Wie man da hinkommen kann?
Ja.
Also ich weiß gar nicht, also ich finde es cool, dass du diesen Impuls gerade hier spontan reinbringst. Ich kann natürlich für mich jetzt nur sagen, dass das nicht immer so ist und dass das nicht immer gelingt. Hm. Das wäre vielleicht die absolute, vielleicht gelingt es dem Dalai Lama, ich weiß nicht. Das ist für mich die Königsdisziplin, so sehr in die Barmherzigkeit zu gehen, dass das immer geht. Oder so sehr reflektiert und wach zu sein, dass ich immer erkennen kann, wann ist was dran oder was empfinde ich gerade und was ist angebracht oder nicht angebracht. Das geht aus meiner Sicht nicht immer. Ne? Ich habe gute Tage. Es gibt solche Tage und solche, wie man so sagt. Ne? Aber um die Frage vielleicht ein bisschen ansatzweise zu beantworten oder eine Idee zu geben, eine Vorlage für dich. Ich würde sagen, das hat verschiedene Quellen. Wie kann man das lernen? Das eine ist, man kann es lernen durch bestimmte Ausbildungen. Also ich glaube, ich habe viel mitgenommen aus verschiedenen Ausbildungen. Ich glaube, also Bildung, Ausbildung, in der Therapeutenausbildung, ich habe viele auch alternative Ausbildungen gemacht, in der Massageausbildung damals, in der Tantra-Yoga-Lehrer-Ausbildung. Hm. Überall ging es ja quasi um dieses, ne, schau mal, wie ist das, oder hier in der Landesfachstelle, wo es bei der Männerfortbildung, da ist es auch, ja, habe ich gerade die 10 Module mit den Dozenten Interviews geführt und gehört. Ich habe die Ausbildung nicht gemacht, aber das, was ich gehört habe, ist, dass die quasi die ganze Zeit auch trainieren, dich, also alles quasi mit eigenem, dass du selber deine Hausaufgaben machst an Mitgefühl oder an, was haben die zum Beispiel, Emotionen, ein Modul heißt dort Emotionen und Selbstfürsorge, mich in mir anzuschauen, wann bin ich denn wütend, wann bin ich traurig und so weiter. Also ich glaube, Ausbildung ist das eine, das wäre die eine Antwort, sich auszubilden, ausbilden zu lassen, sich den Themen zu stellen in irgendeiner Form. Einzelunterricht, Einzellehre, aber auch Gruppe. Vielleicht ist es sogar in jeder, also auch wenn ich eine Handwerkerausbildung mache, frage ich mich gerade, kann ich doch nicht die Axt im Wald, kann ich zwar sein, ne, und mich verhalten wie ein A auf der Baustelle, aber dann kriege ich doch irgendwann eine Quittung, kriege ich doch irgendwann, ein Kunde beschwert sich beim Chef oder ich doch irgendwann ein Thema auf den Tisch, wo ich dann zwar das als Angriff empfinden kann und beleidigt sein kann oder meinen Job verliere oder was so. Das heißt also nicht zwingend, dass ich drüber reflektiere, will ich damit sagen. Naja, und der andere Weg ist für mich ein spirituellerer. Wie hast du gesagt? Eklektik? Also ich suche mir sozusagen die Themen raus.
Der spirituelle Eklektik.
Ja, ich suche mir sozusagen die Themen, die mich in meinen Selbstfähigkeiten bestärken. Und sprich, manchmal ist das Meditation, ja, manchmal sind das Aufmerksamkeitsübungen, bestimmte Übungen, die mich dazu zwingen, zu trainieren, also aufmerksam zu sein, aufzupassen, wenn ich über meinen Atem meditiere, den zu beobachten, meine Gedanken zu beobachten, meinen Bauch zu beobachten. Ich finde, Meditation heißt ja nichts anderes als den inneren Beobachter trainieren. Und das auf ganz verschiedene methodischer Bandbreite. Das wäre für mich Antwort Nummer 2. Also Ausbildung und spirituelle Praxis.
Ja.
Wie ist es bei dir? Was würdest du sagen?
Ja, ich habe vor mehr, also über 6 Jahren, habe ich unter anderem auch aus diesem Beweggrund ein Mandat angenommen. Ich spreche jetzt mal in deiner Sprache. Ich habe ein Mandat angenommen, und zwar habe ich ein Jahr lang in einer Wohngemeinschaft mit Menschen mit Einschränkungen, auf körperlicher und geistiger Ebene Einschränkungen, habe ich ein Jahr lang dort gearbeitet, um nochmal ganz genau bei mir zu schauen, Mitgefühl und Empathie zu üben, einzuüben und mich da auch selber zu prüfen, inwieweit ist es bei mir, weil ich da auch Selbstzweifel hatte, ist es bei mir überhaupt vorhanden? Checke ich das überhaupt? Weil ich auch beobachtet habe, dass ich manchmal sprachlich auch Schwierigkeiten hatte, da Zustände zu beschreiben. Weil das war es natürlich auch vollkommen richtig, wie, das kann ich voll bestätigen, Thema Ausbildung, auch durch meine Ausbildung war genauso gut auch Selbsterfahrung, Reflexion notwendig und ist weiterhin auch notwendig. Und ich habe da manchmal, das war diffus und nicht richtig in mir so zu verorten. Und habe mir diese Aufgabe gestellt, da ein Jahr lang zu arbeiten und das für mich zu überprüfen. Und das war also so ein Step. Und ich kann also das genauso bestätigen. Aus Fortbildungen sind wichtig. Es ist wichtig, sich selber zu checken. Ich finde zum Beispiel toll, ich sage immer, selbst wenn eine Fußballmannschaft eine prominente einen Tag lang irgendwo in die Mülldeponie geht und Müll in die Mülltrennungsanlage und Müll trennen muss. Ja. Mhm. Das ist, wo ich sage, wunderbare Arbeiten, wunderbare Tätigkeiten, sich auf das Allerschmutzigste der Gesellschaft hinabzubegeben oder mal eine Runde mit Müllmännern mal als abgehobener Blablabla irgendwie mal eine Runde zu drehen mit Menschen, die so eine ganz basic Arbeiten machen.
Ein Tag als.
Ne? Mhm. Wunderbare, fantastische Übung, die halt erdet, ne? Also die dich wieder zurückholt zu dem, was so basic auf der Erde los ist.
Ja.
Okay. Und dann bin ich auch bei dir, spirituelle Praxis und auch selbst Mitgefühl Praxis, wie zum Beispiel früh noch im Bett zu liegen, eine Hand aufs Herz, Brust zu legen und zu sagen, danke, dass es mich gibt, dass ich auf diesem Planeten bin. Ich bin wichtig für alles das, was in der Gesellschaft läuft. Ich leiste heute meinen Beitrag und ich bin ein einzigartiges, wundervolles Wesen. Mhm. Und das Wichtigste, was ich mir geben kann, das habe ich bei Teach Nathan gelesen, das hat er beigebracht bekommen im Kloster, dass das Erste ist, früh beim Aufwachen sich selber Mitgefühl zu geben. Ne? Damit diese Schale der Barmherzigkeit erst mit einem, dass seine eigene Schale mit Barmherzigkeit und Selbstmitgefühl gefüllt ist und dann kannst du dich dem anderen zuwenden. Ja. Ja, ohne auszubrennen. Ne?
Das heißt, quasi im Umkehrschluss auch kurz gesagt, ne, gib dir selbst, was du anderen geben willst. Gib dir selbst, was du dir wünschst von anderen.
Ja.
Dann kriegst du es auch von anderen, wenn du dir das selbst schon gibst. Mein Verstand rebelliert aber regelmäßig dagegen. Sagt, ja, wenn ich es mir schon selber gegeben habe, brauche ich es nicht mehr von anderen. Aber wir können vielleicht, hatte ich gerade noch eine Idee für ein nächstes Thema, ja, spirituelle Praxis. Es ist zum Thema Beitrag in der Welt. Was mache ich denn so täglich? Wie kann ich täglich üben? Vielleicht mal eine Methode vorzustellen. So, wir hatten darüber schon mal nachgedacht. Wäre vielleicht ein guter Anknüpfpunkt für eine der nächsten Ausgaben, möglicherweise reinzugucken in eine bestimmte Methode, die wir vielleicht mal ein bisschen genauer beleuchten können. Aber dazu vielleicht später mehr. Vielleicht nochmal in Richtung Abschluss findend oder vielleicht nochmal die letzten drei Fragen, ja, wie als Impuls, als wie ja Praxis, Führung und Familie, wie fühlt es sich an, wenn dir jemand Mitleid statt Mitgefühl entgegenbringt? Und umgekehrt, wann warst du selbst mitleidig statt mitfühlend? Ich stelle dir das mal so in den Raum als Frage. Wie fühlt sich das an, wenn der jemand Mitgefühl mit, also mit Mitleid statt Mitgefühl. Also wenn du im Grunde diese Überhebung spürst bei jemand anderen, wie fühlt sich das an?
Ja.
Das Mitleid, ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Dass sich ja, das nicht gut anfühlt.
Im ersten Step ist es so, da kommt was. Ah, okay, da wird was wahrgenommen, ne?
Da gibt mir jemand Aufmerksamkeit.
Und dann aber kommt die Ernüchterung, weil es mich, um es mal ganz salopp zu sagen, keinen Schritt weiterbringt.
Ja.
Weil es mich eher nie transzendiert, sondern es lässt mich verhaften in dem, wo ich gerade stecke. Ne?
Mir geht's dann noch
es ist keine
so?
Brücke.
Ja.
Für mich.
Ja. Mir geht's dann noch öfter so, dass ich anfange, mich zu schämen oder Scham zu empfinden beim Mitleid.
Ja.
Der andere kommt und sagt, ach du Arme, hast es nicht geschafft. Und dann schäme ich mich für das, was ich da gerade habe.
Ja.
Und denke irgendwie, das dürfte gar nicht so sein. Und dann will ich es gerne verstecken und mich selber verstecken irgendwie. Das ist sozusagen das, was es mit mir macht.
Also ist eine gute Methode, wenn man will, dass jemand da bleibt, wo er ist. Und
wenn ich Kontrolle behalten
will. Ja,
wenn ich sozusagen den anderen klein halten will.
Klein halten, Kontrolle behalten.
Da können sich Eltern vielleicht auch mal reflektieren und fragen, ist das, was sie da gerade von ihren Kindern wollen oder tun, ist das wirklich Stärken? Also ist das wirklich den Pfeil in die Zukunft abschießen, sie voranbringen? Oder wie behandle ich sie quasi immer, also mache ich sie immer noch klein? Ich hatte gestern Abend ein interessantes Gespräch mit einem Bekannten, der sagte, ich war meine Mutter besuchen am Wochenende und als ich rausgegangen bin, hat sie sich vor mich gestellt und hat gesagt, Junge, du kannst doch nicht im Pullover gehen. Zieh den aus. Und wollte den sozusagen immer noch, der ist jetzt 35, immer noch in dieser Richtung quasi. Mhm. Und er hat sich klein gemacht gefühlt. Oder ich habe beim Zuhören das Gefühl gehabt. Also vielleicht aufpassen an der Stelle, ne? Wo ist das unangebracht? Yes. Vielleicht noch eine vorletzte Frage. Wie ist das denn bei Geschäftsführern? Wie ist das denn in Unternehmen? Wie ist das denn bei Führungskräften? Wo ist die Grenze zwischen Mitgefühl mit einem Mitarbeiter und der Selbstüberforderung? Ja, also wie schützt ihr euch, ohne kalt zu werden? Wie schützt man sich als Führungskraft? Weil die haben ja nun mal die Aufgabe, ein Team zu führen. Die haben ja nun mal die Aufgabe, irgendwie eine gute Verbindung zu den Mitarbeitern herzustellen. Und wenn ich sozusagen gut ins Mitgefühl gehen kann, und wir hatten das ja vorhin schon besprochen mit dem Stress, den mir das machen kann. Wie schaffe ich da die Abgrenzung? Wie schaffe ich da die gesunde Dosierung? Was denkst du? Hast du eine Idee? Oder?
Was meine Beobachtung ist in den vergangenen Jahren, wenn ich mit Führungskräften in Kontakt bin, und ich bin in einem Training und das hat sich sehr stark verändert, weil ich zum Beispiel auch Anfragen bekomme, wo aus Organisationen heraus Männer mich anfragen, ob ich ein Achtsamkeits- und Resilienztraining geben kann, ob ich nochmal erklären kann, wie Meditation, wie man das macht. Mhm. Also ungewöhnlich, weil ich kann mich an Zeiten erinnern, da gab es diese Anfragen noch gar nicht so richtig, beziehungsweise nur von ganz expliziten Organisationen. Und jetzt ist es ganz, ganz anders geworden, indem eben zum Beispiel auch ganz konkret Männer anfragen. Und was ich beobachtet habe, ist, dass, und da sind wir wieder beim Thema Bildung, dass immer mehr Führungskräfte selber sagen, ja, ich mache eine Coaching-Ausbildung zu XY, ich mache ich mache eine Supervisionsausbildung, oder ich werde das und das und das mache ich noch als Fortbildung, was immer verknüpft ist mit Emotionsarbeit und Bildungsarbeit, mit Emotionen umzugehen, Emotionen und zu erkennen, empathisch zu arbeiten und das auch voneinander trennen zu können. Was ist jetzt gerade dran? Ist jetzt gerade Mitgefühl dran? Ist Empathie wichtig? Ich muss also da innere Entscheidungen treffen können. Das ist das, was ich beobachte.
Ich habe vielleicht noch eine Beobachtung, weil auch irgendwie die Frage so in Richtung Abschluss da steht, also wie könnte ein leichter, nicht erschöpfender Umgang mit fremdem Leid im Alltag konkret aussehen? Ja, eine Beobachtung, die ich hatte in meinen jungen Jahren, dass ich bei Bettlern auf der Straße irgendwie immer was gegeben habe, weil ich ein Guter sein wollte, weil ich was geben wollte und die Welt besser machen wollte und so. Und dann eben halt irgendwann festgestellt habe, dass mich das emotional total stresst, dass ich sozusagen immer irgendwas gebe und mich dann schlecht fühle, wenn ich nichts in der Tasche habe und denke, oh Gott, jetzt kann ich nichts geben und so.
Ja.
Und dann so richtig in so einer, wie in so einer Bringschuld war und gemerkt habe, boah, das stresst mich richtig. Ja. Und wie ist das denn? Ja. Kann ich mich abgrenzen davon? Kann ich dann auch mal probieren, vorbeizugehen und zu sagen, du, nee, sorry.
Ist jetzt gerade
sorry, bin ich dann ein schlechter Mensch? Also daran erinnere ich mich, dass das unglaublich schwer war für mich am Anfang, gerade so Bettler auf der Straße oder so. Oder
mega spannendes Thema.
Und
kann ja selber dort als Bettler sitzen.
Genau, ich könnte da selber sitzen und ich würde mir das ja wünschen, dass jemand so ist und mir hilft, wenn ich dann so. Mhm. Ne? Und also das war ein unglaublich schwerer Schritt für mich, das zu lernen, da so eine, sagen wir mal, auch eine so gesunde Mitte hinzukriegen. Ja. Weil heute ist es eben so, dass ich immer mal so und mal so entscheide und mich immer frage, was ist jetzt gerade dran? Ja. Wir haben also einen zum Beispiel, der steht immer regelmäßig vor dem Supermarkt und jedes, wenn ich den Wocheneinkauf mache, steht er immer da. Und ich frage mich dann immer, wie war es beim letzten Mal, was habe ich da gemacht? Und dann versuche ich sozusagen die Mitte rauszukriegen für mich, was mache ich heute? Mhm. So, vielleicht ein kleines Praxisding.
Ja, ist schön, dass du das ansprichst. Und für mich war das ja auch ein mega Learning, als ich das aktiv reflektiert habe.
Ja.
Also ganz ähnliche Beobachtung.
Ich habe eine andere Frage noch für dich, Q. Braucht es für echte Barmherzigkeit eigentlich einen Glauben oder geht das auch ohne eine Religion?
Na, wenn es eine christlich motivierte Barmherzigkeit sein soll, da braucht es natürlich irgendwie eine Religion. Aber wenn ich das jetzt aus dem religiös-theologischen Kontext herausnehme, in meiner Alltagspraxis, dann braucht es für diese in den Schoß hineinnehmende Herzöffnung, braucht es keinen religiösen Überbau.
Da bin ich bei dir. Dieser Meinung bin ich auch. Eigentlich brauchst du den nicht.
Wir
schaffen es nur die wenigsten.
Wir zwei sind einer Meinung.
Was ist denn hier los?
Was ist denn los hier?
Okay. Als Takeaway für unsere Zuhörenden, wenn wir nur einen Begriff mitnehmen könnten als Kompass für unser Handeln, welcher wäre vielleicht als Empfehlung oder welcher wäre es für dich? Welchen der vier Begriffe würdest du also mitnehmen zum und warum? Zum Behalten, vielleicht ist es alltagstauglich, ein Taschenmesser an der Hose. So, welchen der vier?
Für mich, jetzt aus unserem Talk hier, nehme ich mir nochmal Barmherzigkeit mit und werde es nochmal hinschauen, nochmal reflektieren. Aber ich selber, auch in meiner eigenen Alltagspraxis, immer Mitgefühl.
Ah ja.
Mit mir selber, als Number One. Okay. Und dann mit allen anderen fühlenden Wesen auf diesem Planeten. Und da habe ich genug zu tun. Da kann ich genug.
Jetzt machst du mir aber schon ein bisschen Angst, weil es ist ja im Grunde, wenn ich die Frage beantworten würde, würde ich zum gleichen Ergebnis kommen. Also, dass dieses Mitgefühl, diese Abgrenzung zwischen Mitleid, Mitgefühl mitnehmen als Taschenmesser, sagen, ich fühle mit dir, aber die Verantwortung trage ich nicht. Also dafür, dass du dich fühlst, wie du dich fühlst, ja. Und die Barmherzigkeit als die Königsdisziplin. Mhm. Also als dieses kann ich mal probieren, wie oft schaffe ich denn das, damit zu kommen. Ja, ihr Lieben da draußen, lieber Q.
Lieber Jörg.
Haben wir einen ganz schönen Ritt gemacht, glaube ich.
Ja.
Heute, ich bin ganz froh und zufrieden. Deswegen würde ich gerne in Richtung Abschluss kommen jetzt mit dir und mit unseren Zuhörenden da draußen. Ich freue mich, dass wir mittlerweile eine stabile Zuhörerschaft haben und dass wir regelmäßig Feedbacks bekommen von unserer Zuhörerschaft und da auch einen regelmäßigen Austausch haben. Das freut mich total. Danke. Also jetzt mal Grüße nach draußen an unsere Zuhörerschaft. Danke für die Impulse auch, für die Buchhinweise, für die Leseimpulse, für die inhaltlichen Vorschläge, auch die Themenvorschläge, die da immer mal kommen. Also danke dafür. Gerne mehr davon.
Ja.
Und ihr kennt das Spiel, wenn ihr aufs Glöckchen drückt, dann werdet ihr informiert.
Welches was Glöckchen Neues. Eigentlich?
Wo da ist doch immer so ein Glöckchen in der, so eine Glocke. Ich kenne sie jetzt nur von Spotify. Wenn man irgendwas hört, da gibt's immer irgendwo so eine Glocke, wenn du da drauf drückst, kriegst du neue. Bei LinkedIn ist es auch so. Das
war früher von YouTube.
Da kriegst du Infos. Hier hat eine neue Folge oder gepostet.
Okay. Ich kann da nochmal genauer.
Also Glocke drücken, Kommentar schreiben, Fragen stellen, überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, mit euch diesen Weg zu gehen.
Ja.
Und wir werden das sicherlich auch eine ganze Weile noch machen.
Yeah.
Danke, ja. Q, für deine Zeit.
Ja, danke, Jörg. Ja, für unsere Zeit.
Ja.
Ja.
In diesem Sinne, bis bald, ihr Lieben.